Hallo, liebe Welt da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wolves and Friends, Raps and Real Talk. Ich sitze in Braunschweig, David sitzt in Wuppertal, im schönen Lennep, wo ich zuletzt noch bei ihm zu Gast hausieren durfte.
Noch sitze ich in Wuppertal.
Stimmt. Was machen wir wieder hier, der Klassiker, ne? Unser Intro habe ich völlig versammelt. Erstmal lasse ich mal ganz, ganz kurz den Intro-Sound hier ablaufen, oder?
So, da. Jetzt habe ich auch mein Headset wieder auf.
Ja, und jetzt mal richtig hier, ne? Herzlich willkommen bei einer Folge Raps and Real Talk, dem Podcast, der Fitness-Enthusiasten und Sportsfans gleichermaßen anspricht. Coach Lazar und Coach David hier, aktuelle Themen der Welt, funktionale Fitness, Sport, Football, Baseball, Boxen, MMA. Wir zerlegen
Baseball,
alles,
Baseball, die Dodgers sind 3-1 in der World Series gegen die Yankees.
Geil, Alter. Ich muss mir mal wieder eine Dodgers Basecap holen. Einfach mal aus Solidarität. Einfach, haben wir letztens drüber geredet, ne?
LA. Freddie Freeman haut ein.
Ja. Haut was? Freddie Freeman?
Ja, der haut einen Home Run nach dem nächsten raus. Einen Walk-off Grand Slam sogar. Wir haben heute, wenn wir so ein bisschen verzögert sind, irgendwie haben wir Netzwerkthemen. Bei mir ist es manchmal ein bisschen verzögert gerade.
Ich glaube, es liegt bei mir, ja.
Gleich.
Ich glaube.
Genau, gucken. Dodgers sind 3-1. Ich hoffe ja, dass sie den Sieg holen. Und dann kannst du dir deine Cap holen. Als Zeichen deiner tiefen Verbindung.
Das freut mich. Das freut mich. Sehr gut. Wir haben auch, ihr Lieben, wir haben einen Livestream-Chat. Wenn jetzt welche online sind, 19.15 Uhr, müssten eigentlich einen gewissen. Das, was bei diesem Tool mich nervt, was sie hier nutzen, ist, ich kann leider keinen Stream vorher anlegen, den man quasi teilen könnte. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Beziehungsweise ich werde mich mal die Tage nochmal informieren, ob das irgendwie möglich ist, dass wir das proaktiv schalten. Und dass wir dann quasi einen Link, einen Live-Link haben, den wir vorher schon teilen können, damit unsere treuen Zuschauer und Zuschauerinnen oder Zuhörer, Zuhörerinnen, wer auch immer da dran ist, dass die sich viel, viel früher einklinken können. Aber wir sind auf jeden Fall online. Sehr gut.
Ja, ich sehe es auch. Ich habe es ja gerade parallel nochmal aufgemacht.
David, wie geht's dir nach dem Wochenende? Erzähl mal ein bisschen. Was haben wir gemacht? Wir waren beide in Köln. Wir waren bei dir zu Hause, jetzt das Wochenende, beziehungsweise anders, lass uns das mal ein bisschen nochmal aufrollen. Was war der Monat jetzt? Vor einem Monat waren wir online, unsere erste Folge. Ist irgendwas passiert?
Genau.
Hab nicht, ja, ich weiß nur.
Allgemein in der Fitnesswelt getan?
Ja, hat sich was getan. Eigentlich nicht. Ich glaube, da hat sich nicht viel getan. Von CrossFit gibt es immer noch seitens CrossFit kein einziges Statement. Es gibt immer noch nichts Offizielles, es gibt nichts Transparentes von denen. Mich haben viele gefragt in den letzten 3-4 Wochen, hey, was denkst du, was wird kommen, was wird passieren? Ich habe so ein Gefühl, nämlich nichts.
Ja, genau. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt totgeschwiegen wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, was ist sonst passiert oder was steht an? Ich glaube, vor unserer nächsten Aufnahme finden die Rogue Invitationals statt, richtig? Die sind doch jetzt Anfang November in Dublin?
In Scotland, oder? Irland. Weiß ich gar nicht. Ich habe so ein bisschen die Lust verloren.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja. Mal gucken kurz. Rogue.
Ja, ich finde es auch, es ist auch irgendwie ein komisches Timing.
Das ist ganz weird. Schottland. In Scotland. Aberdeen. Okay, Aberdeen, Scotland. Vom November, den 8. bis zum 10. Genau. Also quasi in circa einer Woche. Der kommende, das kommende Wochenende
also
in einer
dann
Woche.
Dann nächstes Wochenende.
Genau. Ganz ehrlich, wenn dieses Drama nicht um die CrossFit Games gewesen wäre und dir meine Laune wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen wäre, hätte ich mir das sogar wünschenswerterweise eingerichtet und hätte es vielleicht live mehr angeguckt. Ich war noch nie in Schottland.
Von der Box aus Wuppertal fahren, glaube ich, ein paar Leute hin, gucken sich das an. An sich muss man ja auch sagen, die Rogue Events sind ja auch immer cool organisiert. Also die laufen ja gut, die sind, finde ich, von der Ausstattung her ja sowieso State of the Art. Ich fand auch immer, ich finde, die sind immer eine angenehme Mischung aus mal ein bisschen was Neues probieren, ein bisschen auch Entertainment für den Zuschauer, aber jetzt nicht auf Kosten, sag ich mal, der Athleten. Also wenn ich zum Beispiel dran denke, die haben ja immer irgendwie jedes Mal ein etwas charakteristisches Strongman Event oder eine Art Strongman-Test mit drin, der immer ganz cool ist. Ich erinnere mich zum Beispiel an, auch war das letztes oder vorletztes Jahr, wo sie diese Lock-Bar-Muscle-Ups hatten, wo sie an diesem großen Holzbalken waren.
An dem dicken, ja,
an diesem dicken, sowas. Das sind, finde ich, coole Varianten, die ein bisschen Variation mit reinbringen, ein bisschen mal was Neues, auch fürs Auge und auch für die Athleten, neuen Stimulus, ohne dass es jetzt, dass ich sagen würde, das ist ein Risiko, was man damit eingeht mit dieser Entscheidung.
Qualitativ finde ich die Rogue Events, die sie jetzt gemacht haben, die Invitationals, so, ich finde sie qualitativ sogar besser umgesetzt als die CrossFit Games.
Ja.
Guter Stream, also es gibt nichts daran auszusetzen. Weißt du,
was ich meine? Ja, aber es ist, glaube ich, auch einfacher, weil das Feld kleiner ist.
Okay.
Du hast nicht so viele Moving Pieces, die du jonglieren musst, wahrscheinlich. Gleichzeitig, ich glaube, was dazu führt, dass manches bei den CrossFit Games ab und zu so etwas improvisiert oder holprig oder hölzern, sag ich mal, wirkt, ist diese Tatsache, dass man auf Krampf an diesem Unknown and Unknowable festhält und deswegen wahrscheinlich auch Sachen CrossFit intern erst sehr spät kommuniziert werden, weil man auf Teufel komm raus Sachen geheim halten will. Beim Rogue Invitational, ja, werden die Events wahrscheinlich auch erst zur Veranstaltung angekündigt. Nichtsdestotrotz wird man da wahrscheinlich intern transparenter sein und die Abläufe schon mal anders durchgesprochen haben, weil man sich denkt, wenn davon jetzt irgendwas nach außen tritt, ist das jetzt auch nicht so schlimm.
Ja.
Deswegen, vielleicht haben sie deswegen einfach mehr Zeit und bessere Abläufe, sich besser darauf vorzubereiten. Vielleicht nutzen sie einfach besser und mehr eigene Unternehmensressourcen intern, anders als CrossFit das macht. CrossFit HQ ist ja jetzt nicht riesig und jongliert dann da mit einer riesen Bubble an Volunteers und weiß ich nicht was. Vielleicht greift Rogue mehr auf den eigenen Personalstamm zurück und nimmt da auch Leute, die sonst irgendwo Factory-Planung oder Projektmanagement oder weiß ich nicht was machen, die dann da involviert sind bei diesen Events. Es wirkt halt irgendwie eingespielter.
Engeres Team, ne? Wenn es kleiner ist, wenn es enger ist und die haben eher einen festeren Blueprint, den sie auch abspielen können bei so einem Event jetzt über die Jahre. Das ist, die können jedes Jahr besser werden, weil eigentlich sie nehmen einfach nur das, was sie bisher gehabt haben. Es ist immer die Location, ist eigentlich immer wieder die gleiche und so weiter. Dadurch haben sie viel mehr Möglichkeiten, ihre Ressourcen auch anders zu verteilen einfach, weil die Dinge, die gut liefen, gut, die werden abgehakt. Persönlich glaube ich aber auch, also wenn man überlegt, wie sich CrossFit als Unternehmen die Jahre entwickelt hat und wie sich Rogue selbst entwickelt hat als Veranstalter jetzt Company dieses Events. Und Rogue ist ja unglaublich krass gut gewachsen. Und das ist jetzt nicht dem zu schulden, dass das CrossFit irgendwie Partner von denen ist oder die Boxen von Rogue ausgestattet werden, sondern Rogue ist ja auch außerhalb der Staaten stark gewachsen einfach.
Und ja, die und sind sehr kreativ. Wir haben ja diese CrossFit-Brille auf Rogue, aber Rogue ist ja auch wirklich groß im Strongman-Bereich. Ist das ja auch irgendwie bekannt, auch dieses, da haben sie ja auch ihr eigenes Event, ihren eigenen Wettkampf, sind da ja auch irgendwie mit unterwegs. Die sind ja auch Ausstatter für riesige Strength and Conditioning Facilities in den USA, dafür den ganzen Bereich, für Footballteams, für ganze College-Anlagen und so weiter. Wir mit unserer CrossFit- oder Frankische Fitnessbrille denken, glaube ich, immer, Rogue ist etwas, was nur für uns oder in unserer Blase relevant ist. Aber die haben, glaube ich, schon lange den Sprung aus der Nische raus in ganz andere Bereiche, die auch mit dem gleichen Equipment arbeiten, geschafft.
Ja, das ist Rogue. Jo. Ach, direkt, komm, 10 Minuten lang jetzt hier um den Brei drum geredet, direkt rein zum wichtigsten Thema des Abends heute. Es gab eine Veranstaltung in Köln.
Richtig.
Das war jetzt, wenn ich mich nicht irre, helf mir auf die Sprünge, die vierte oder die fünfte, sechste? Helf mir.
Also das erste Mal Double Trouble war 2018, da habe ich auch mitgemacht. 2019 habe ich mitgemacht.
Ja.
Dann ist, glaube ich, wegen Covid eine Zeit lang ausgefallen und ich glaube, sie haben dann wieder 22, 23, 24 gemacht. Mhm. Ich glaube, 22 war in der Straßenkicker-Base von Poldi. Da warst du, glaube ich, auch vor Ort.
Genau.
Das und war dann jetzt dann die letzten Jahre, 23, 24, war in der Motorworld in Köln.
Genau, stimmt, stimmt. So war der Ablauf. Sehr gut. David, ein Fazit, ein Resümee von dir. Wie fandst du den Weg dahin? Wie fandst du die Zeit pre-Event quasi und das Event selbst?
Ich muss sagen, ich habe ja dieses Jahr eigentlich nach den Opens keine Competition gehabt oder gemacht oder keinen Qualifier gemacht. Ich meine, ja, wir als Box nehmen jetzt an der Fitness-Bundesliga teil in 10 Tagen oder wenn ihr die Folge hört, das ist der nächste Freitag. Das ist nochmal was, aber sonst hatte ich ja bisher dieses Jahr eigentlich nur die Opens. Und ich habe das Event mit meiner besten Freundin gemeinsam gemacht und wir haben das beide so ein bisschen als ein Event gesehen, wo wir einfach ein nettes Wochenende zusammen haben, wo wir einfach Spaß haben. Mhm. Sie kommt aus einer etwas längeren Verletzung, aus der sie sich wirklich krass rausgekämpft hat. Da kann sie echt sehr, sehr stolz drauf sein. Und sie hat sich das so ein bisschen als Ziel gesetzt quasi. Ich werde so fit, dass ich da wieder am Start bin. Hat auch alles toll geklappt. So, das war, sag ich mal, so der Weg zu dem Event hin. Wir haben uns angemeldet, wir haben die Qualifier gemacht. Wir haben auch alle Qualifier nur einmal gemacht. Wir haben jetzt nicht irgendwie versucht, super geil in dem Qualifier abzuschneiden und so weiter. Haben uns dann für Intermediate qualifiziert. Dafür hatten wir uns auch angemeldet. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Es ist kein Qualifier, der erst offen ist und dann seedet. Sondern wir hatten uns gezielt für Intermediate angemeldet. Genau, das war unser Weg zum Event.
Und ihr habt euch qualifiziert auf welchem Platz? Wie waren eure Rankings? Wie war das?
Eher schwierig. Wir haben nämlich das Thruster und Burpee den Qualifier, da haben wir, glaube ich, da waren wir super schlecht. Aber das haben wir auch super früh gemacht. Wir hatten keine, im Sinne von in der Qualifizierungsperiode. Ich habe mich ein bisschen mit dem falschen Gameplan rangegangen an Thruster, an Dumbbell Thruster und Burpees, solche Sachen. Das haben wir ein bisschen in den Sand gesetzt. Dann gab es einen eher Weightlifting oder kraftlastigeres Workout. Da haben wir, glaube ich, ganz gut abgeschnitten. Das war ja auch mit Ground-to-Overhead-PR von mir von 136 Kilo. Genau. Und dann gab es noch einen Gymnastics-Workout. Also in Summe haben wir uns, glaube ich, auf dem 25. von 30 Slots dafür qualifiziert.
Nice.
Genau. Das war der Weg zur Veranstaltung.
Sehr gut. Wie war es kurz davor, bevor die Veranstaltung angefangen hat? Ich glaube, wir sollten transparent bleiben. Einfach auch Dinge, die positiv waren, aber auch negativ, gibt es immer in allen Bereichen dieser Welt. Also nichts ist so tropisch so schön, dass es nichts zu meckern gibt. Wie war der Weg dahin?
Ja, erstmal muss ich sagen, war es jetzt, ich will Klatsch und Tratsch. Erstmal muss man sagen, finde ich, war die Veranstaltung mit einer dreistelligen Summe, ich glaube, sie hat knapp 300 Euro gekostet, Teilnahmegebühr, für eine, finde ich, lokale Veranstaltung nicht günstig, muss man definitiv sagen. Natürlich hat man da, was Action und auch Stream angeht, sehr dick aufgefahren. Der Stream war ja wirklich richtig, richtig gut, hochwertig. Die Halle da war toll, sag ich mal. Aber auch nur die Veranstaltungshalle an sich, muss man sagen. Da hat man wirklich groß was gemacht und das war natürlich nicht günstig. Und das, muss man sagen, finde ich, hat im Vorhinein schon so ein bisschen für Missmut gesorgt. Genauso die Tatsache, dass Ticketpreise für Zuschauer, finde ich, auch nicht unerheblich waren, mit 25 Euro für ein Tagesticket und 40 Euro für ein Wochenendticket, was dazu geführt hat, dass zumindest aus meinem Umfeld viele gesagt haben, nee, für den Preis komme ich dann nicht zu gucken, tut mir leid,
das guckst du dann im Stream an. Findest du das viel? 25 Euro für ein Tagesticket? Weißt du, warum ich das frage?
Weil es kommt drauf an.
Du bist den ganzen Tag dort. Also du besuchst eine Veranstaltung, die quasi 8 bis 10 Stunden geht.
Ja, aber dann möchte ich auch, also dann wäre mein Anspruch auch, dass ich die 8 bis 10 Stunden auch konsequent irgendwie auf verschiedenen Ebenen unterhalten werde. Und da greifen wir, glaube ich, schon ein bisschen vor, aber außer dem Wettkampf selber, finde ich, war da jetzt nicht viel für den Zuschauer noch zu bieten. Klar, die Motorworld selber, du kannst da geile Autos gucken gehen, keine Frage. Aber es gab sonst außer der Competition-Fläche ja nicht viel in dieser Halle. Es gab kein, sag ich mal, kein kulinarisches Angebot, kein Foodtruck, nichts, was einen irgendwie so gelockt hat. Ja, es gab einen Nocco-Stand, wo man irgendwie wie auf der FIBO so ein Tray Nocco hochhalten konnte und der es am längsten geschafft hat, hat einen Tray gekriegt. Solche Sachen. Ich muss sagen, das Feedback, was einem, wie gesagt, ich habe ja kein Ticket gekauft.
Ja.
Ich hatte, ich habe ja eine andere Gebühr bezahlt.
Ich habe eins gekauft. Als Coach.
Genau.
Habe ich eins gekauft.
Auch das ist ein Thema. Es gibt für Coaches oder ähnliches gab es auch keine extra Tickets, sage ich mal.
Das finde ich halt weird, weißt du? So, das ist so das Ding, als wir den Bundesverband damals gemacht haben, da haben wir echt viel drüber geredet, wie machen wir das? Holen wir da jetzt, lassen wir Coaches einfach kostenlos rein oder legen wir irgendwas oder wie oder was? Weißt du, was ich meine? Das ist immer eine schwierige Frage, wie machst du das? Ich glaube aber, dass es eigentlich bei 250 Euro Startgebühr für Athleten und Athletinnen im Team. 250, 300, keine Ahnung, also was auch immer. Egal, wie du das jetzt gedreht hättest, da hättest du auch irgendwie ein Coach-Ticket noch mit rein implementieren können. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So. Und dann, oder ein Rabatt zumindest für einen Coach, der das Team begleitet, dort quasi, ne, eine aktive Rolle auch in der Unterstützung dieser Teams macht, wäre das. Das ist immer so, ist immer sehr interessant. Und was mir eingefallen ist, gerade als du den Foodtruck erwähnt hast, letztes Jahr gab es einen Foodtruck. Das weiß ich noch.
Okay, ich bin letztes Jahr nicht vor Ort gewesen.
Ja, aber ich habe mich gerade erinnert, nämlich letztes Jahr stand der draußen auf der Rückseite dieses kleinen Eingangs, der seitlich von innen drin war. Weißt du, so dieser Notausgang da hinten. Und da stand ein Foodtruck letztes Jahr. Das weiß ich noch tatsächlich. Und deswegen ist schon interessant, dass es dieses Jahr keinen gab. Warum auch
genau. Nie. Dann, und das muss man, finde ich, an der Stelle, weil ich nicht möchte, dass die Folge oder all das, was wir hier äußern, einfach nur als grundloses Gebäsche gilt. Ich finde, das Rhein-Gym, deswegen war ich eben im Intro kurz am Telefon. Ich weiß, dass es eigentlich unfreundlich ist. Aber was ich nämlich aufmachen wollte, ist nämlich, dass Rhein-Gym bzw. das Double Trouble selber, die Organisatoren, haben sich schon auf Instagram geäußert und haben angekündigt, dass sie einige Sachen verändern möchten. Cool. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, Lazar, deswegen habe ich es vorbereitet.
Cool.
Und wollte es quasi mitbringen und mit dir einfach einmal durchsprechen.
Ja, gerne.
Dann können wir uns, glaube ich, ein bisschen mehr an deren Statement entlanghangeln und dann vielleicht nochmal so ein paar Sachen, die uns aufgefallen sind, nochmal so ein bisschen mit ansprechen. Weil dann ist es nämlich, weil, wie gesagt, ich möchte nicht, dass es so diesen reinen Bashing-Charakter hier bekommt. Weil ich finde, gerade wenn man sich mit Kritik auch auseinandersetzt und das auch so öffentlich macht, wie sie das hier gemacht haben, sollte man das auf jeden Fall anerkennen.
Ja, ey, bin ich voll dafür, definitiv. Und kann das auch nur dann in dem Rahmen halt auch so befürworten, so wie du das gerade jetzt benannt hast. Ne? Ich kann einmal mal was Schönes machen jetzt. Ich gehe mal ganz kurz auf den Share-Button. Gucken mal kurz, wie wir das hier gut hinkriegen.
Ja, du machst es auf deinem Rechner auf. Okay, sonst hättest du jetzt einfach vorgelesen.
Du kannst es vorlesen, aber wir lesen es sowieso noch mal vor, weil wir haben auch Zuhörer und Zuhörerinnen letztendlich, die wahrscheinlich darauf nicht zugreifen können.
Genau.
Deswegen machen wir das mal so. Zack, ich habe es ja einmal aufgemacht. Lazar und Gerhard David sind klein geworden, aber ich habe es hier einmal auf dem Bildschirm. Sehr gut, David.
Genau, willst du es vorlesen? Weil für mich ist es relativ klein, muss ich sagen. Na,
du hast es doch bestimmt auf einem anderen Display auch.
Genau, ich habe es auch auf dem Handy offen. Genau, und zwar haben sie gesagt, der Post hat den Titel Recap and Future Changes. Thank you all for being part of Double Trouble 2024. Whether you attended the event as an athlete, spectator, volunteer, sponsor or vendor, you all have an equally important influence for events that will be continued in the future. We appreciate all your positive and negative feedback and have already worked on improvements on the following parts.
Wow.
Punkt 1 oder Part 1. Qualifier system, standards and programming. We will come up with a new qualifier system, making sure that athletes are competing in a division that fits their level. The standards of the intermediate and scale division in the finals will be lowered to give everyone a chance to be part of it. Das sind für mich zwei Themen. Das erste,
ja,
der Qualifier, der ja dafür sorgen soll, dass jeder in seiner Liga landet, wo er ist. Das ist für mich Teil 1, hat aber auch nochmal wieder verschiedene Facetten. Wenn du, glaube ich, eine Veranstaltung ausrichtest, wie diese, wo du sagst, wir rufen ein Preisgeld auf für die Elite Division, machst du meiner Meinung nach automatisch für einen nicht unerheblichen Teil von Leuten diese Elite-Division unattraktiv.
Voll.
Du sagst, weil Leute sich denken, gut, da gibt es jetzt 7.000 Euro zu gewinnen. Der Veranstalter behält sich sowieso auch nochmal vor, für die Elite Division 5 Wildcards zu vergeben. Reiß ich mir da jetzt den Hintern auf und streng mich im Qualifier an, um mich für Elite zu qualifizieren und dann da von europäischen Games oder Semifinals-Athleten mal locker in der Pfeife geraucht zu werden, und die nehmen die Kohle mit und so weiter. Habe ich überhaupt die Chance, irgendwo oben mitzuspielen, oder sind diese Geschichten aufgrund des Preisgelds sowieso schon weg? Das ist für mich das erste Thema. Das hat aber eine Konsequenz, denn das führt dazu, das zweite Level darunter, das Intermediate Level, vollkommen überfüllt war. Ich glaube, es waren weit über 100 Teams, die sich dafür im Qualifier angemeldet haben.
Mhm.
Und deswegen war das Niveau im Intermediate, würde ich jetzt sagen, objektiv deutlich über dem, was eigentlich als Intermediate gedacht war. Gleichzeitig war das untere Ende der Leute, die im Elite-Feld qualifiziert waren, unter dem, was teilweise im Intermediate-Teil unterwegs war. Ich meine, wenn sich da jetzt jemand angesprochen fühlt, es tut mir leid, aber es gab... Sagst
du trotzdem.
Ja, ich kenne den, weiß ich den Namen nicht, und selbst wenn ich ihn wüsste, würde ich ihn jetzt nicht nennen. Es gab Athleten, männliche Athleten, die bei dem Komplex bestehend aus ein Clean, ein Hang Clean, drei Front Squats und einem Shoulder to Overhead im Elitefeld nicht dreistellig gegangen sind, gewichtstechnisch. Das ist, finde ich, sehr bezeichnend dafür, dass du eine komische Verschiebung der Divisions hast. Wie gesagt, dadurch hast du viele Leute Intermediate gehabt, die dort nicht hingehören. Du wolltest was sagen.
Gebe ich dir vollkommen recht, definitiv. Denn die eine der grundlegenden Fragen, die dort dann aufkommt, ist, haben wir so wenig Elite-Teams? Oder sind das halt Konstellationen wie zum Beispiel Oktober German Throwdown, bam, 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 davor Battle the Beach, Wettkampf XY, Lowlands und so weiter und so fort. Also man muss überlegen, ich glaube, wir haben mittlerweile zum einer der Gründe ist, wir haben mittlerweile unglaublich viele Veranstaltungen in diesem Sport, die sich attraktiv präsentieren wollen, indem sie versuchen, Kompetenzlevel des Sports abzubilden, so gesehen, aber eigentlich auf lokaler Ebene noch stattfinden. So wie du am Anfang gesagt hast. Das ist Köln, ja. Die Frage ist jetzt, was heißt lokal? Also sprechen wir von...
Es war ja schon eine überwiegend deutsche Veranstaltung. Ich meine, es gab zwei Teams von Strong for Life Polen.
Ja.
Das eine ist Zweiter geworden in Elite, das andere hat Intermediate gewonnen. Dann gab es das, ich nenne es jetzt mal, eingekaufte Team von Reggie Faser und seiner Freundin. Und es gab vielleicht noch ein, zwei Schweizer Teams. Der Rest waren überwiegend deutsche Teams. Aus dem Umkreis, einige aus Berlin und so weiter. Also es ist schon eher eine lokale Veranstaltung.
Ja, ja, naja, vorsichtig, das ist jetzt, wir müssen ganz kurz jetzt mal definieren, das Wording, das heißt, was heißt lokal? Wenn du über lokal sprichst, David, dann sprichst du jetzt in dem Kontext die Teilnehmenden an, die dort auf dem Floor sind. Das heißt, wo ist der Ursprung der Teilnehmenden?
Ja, genau, den Einzugsbereich, so meine ich damit.
Wenn du jetzt über lokal sprichst du dann quasi über Grenzen, die unser Deutschland jetzt definieren? Zum Beispiel? Ist das für dich dann lokal?
Genau, für mich ist es eine lokale Veranstaltung, die sich auf den, ja, auf den deutschsprachigen Raum im weitesten Sinne bezieht, plus angrenzende Länder. Das ist für mich eine lokale Veranstaltung.
Okay, das ist interessant.
Weil der Großteil des Teilnehmerfelds
aus
Deutschland und der Schweiz kam, wie gesagt, plus diese Ausnahmen Polen, UK und so weiter.
Da müssen wir nur vorsichtig sein, David, sorry, wenn ich dich unterbreche, denn wir müssen überlegen, wie wir, das ist ein bisschen, ist gar nicht so sehr Wortklauberei, sondern es geht halt, ich habe zuletzt auch bei Instagram, bei mir gerne auf meinem Kanal, versuche ich ja gerade aktuell so eine Serie oder komplett ziemlich viel Content zum Thema der Sportentwicklung zu teilen. Und wenn ich dir beispielsweise über das lokale Leistungslevel spreche, das müssen wir nur ganz kurz differenzieren, deswegen habe ich dich gefragt, wie du das siehst. Wenn du dir deinen Fußballverein um die Ecke in Wuppertal anguckst, der in der dritten Bezirksklasse spielt, zum Beispiel, dann ist das ein lokaler Fußballverein. Lokal bezieht sich ja dann im Endeffekt wirklich auf den regionalen Standort. So, das heißt, Köln, Teams aus Köln in Summe, wenn sie dort antreten würden, wären lokale Teilnehmer. Wenn du Leute hast aus ganz Deutschland, dann hast du schon ein nationales Teilnehmerfeld, in Anführungsstrichen. Ich hoffe, das ist so ein bisschen nachvollziehbar, was ich damit erklären wollte. Denn
ja, ich verstehe das schon. Aber wie du eben sagst, wäre für mich jetzt tatsächlich eher Wortglauberei, glaube ich.
Es ist sportspezifische Definition der einzelnen Level, beispielsweise. Denn du musst ja überlegen, boah, krass, das ist jetzt natürlich jetzt ein totaler Off-Topic-Thema, ne? Weil das beschreibt im Endeffekt die Leistungslevel in einer Sportart per se. Wenn du mit dem Football-Team aus Wuppertal beispielsweise nur in deiner Region gespielt hast, nur in deinem Bundesland, dann spielst du auf Landesebene. So, dann ist es eine Landesveranstaltung. Spielst du mit deinem Football-Team in Berlin, spielst du überregional, du spielst national.
Ich verstehe das schon. Dann ist es eine, darum, Lazar, nagel mich jetzt nicht auf diesen Begriff fest. Mir ging es darum, ist es eine Veranstaltung, wo wir überwiegend lokale, und damit meine ich Leute aus Deutschland und deutschsprachigen Raum dabei hatten, mit einigen Ausnahmen.
Okay.
Ziehst du halt mit dem Preisniveau oder mit dem Preis, den du gewinnen kannst, ein paar Athleten rein, die sonst nicht in dieser Blase wären. Wenn du jetzt beim German Throwdown würde jetzt Bronislav Olenkowitz in der Regel beim Beach Throwdown nicht auftauchen, bei Battle the Beach, sag ich mal. Ist eine ähnlich große Veranstaltung, ähnliches, sehr vergleichbares Teilnehmerfeld.
War vor 2 Jahren dort auf dem Podium.
Beim Battle the Beach?
Ja, der war beim Battle the Beach vor 3 Jahren war der auf dem Podium. Aber seitdem glaube ich auch nicht mehr. Also es war, glaube ich, nur einmal.
Genau, aber was ich eigentlich sagen möchte, du wirst mir jetzt immer wieder einen Stock in die Beine, indem du mir erst mit deiner lokalen Definition kommst und so weiter. Was ich sagen möchte ist, bei so einer Veranstaltung,
ich verstehe,
wo das Gros des Teilnehmerfelds aus der Region, und damit meine ich jetzt aus der Sprachregion, deutschsprachigen Region, kommt, aus dem deutschsprachigen Raum.
Ja, cool.
Ziehst du mit dem Preisgeld auch Teams rein, die auch vielleicht sogar aus dieser Region sind, die sonst aber nicht zu so einer Veranstaltung gehen würden, und machst aber quasi die Elite Division super unattraktiv.
Verstehe.
Außer für die Handvoll Teams, 10, 15 vielleicht, die sagen, ja, ich trau mir das zu, da oben mit zu competen. Und wenn die Workouts richtig fallen, würde ich auch vielleicht den Sprung in die Top 8 schaffen. Aber alle die anderen 15 Teams, die danach kommen in der Elite Division, also wenn du weißt, ich bin ein Bottom Elite Division Team oder Athlet, dann ist das doch eher demotivierend. Das sind dann die runtergehen in Intermediate und da aber für den gleichen Effekt sorgen. Also dieser Effekt, der wird ja einfach nur nach unten durchgeschoben.
Ja,
weil
voll.
Nämlich dann, wie gesagt, der demotivierte Teil aus Elite geht in Intermediate, bildet da die Oberschicht und demotiviert nach unten hindurch weiter.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Aber da ist glaube ich, der Rattenschwanz einfach unglaublich lang. Ne? Aber ich verstehe, was du meintest. Ich wollte dir auch keinen Stock in die Beine werfen, mein Lieber.
Hast aber konsequent geschafft, 2 oder 3 Mal.
Ja, ich weiß. Das ist gut. Ich challenge dich. Das ist fördern und fordern, so gesehen.
Nee, du unterbrichst meinen Gedankenfaden, indem du Nebenkriegsschauplätze aufmachst und mich gaslightest mit irgendwelchen Themen. Aber das war der erste Teil.
Ja.
Nämlich man möchte sich darüber Gedanken machen, dass der Qualifier und die Divisions anders gestaltet werden fürs nächste Jahr.
Ja.
Dass jeder auf seinem Level competet. Das kann für mich eigentlich nur bedeuten, und das ist meiner Meinung nach, vielleicht siehst du was anders, da bin ich sehr gespannt auf deinen Input. Oh, und da wirfst du mir dann auch keinen Stock in die Beine, da möchte ich den ja hören.
Da spiele ich den
die einzige Variante, wie du das gestalten kannst, meiner Meinung nach, ist, dass du sagst, wir machen einen offenen Qualifier für alle.
Ja.
Die ersten 3 Teams gehen in die, und da muss ich sagen, das haben die Holländer beim Beach Throwdown in Holland, finde ich, super gelöst. Die nennen es da dann nicht Elite und Intermediate und weiß ich nicht was. Die haben eine Alpha-Division, da sind die 30 besten Teams drin. Dann gibt es eine Beta-Division, da sind die nächsten Teams drin und so weiter.
Ja.
Dann machst du deine drei Divisions. Die heißen am Ende des Tages nicht wie diese fach diskutierten Begriffe. Ist es jetzt Elite? Ist es jetzt RX? Kommt ja. dann Intermediate? Ist es dann Scaled? Was ist dazwischen? Wie heißen die? Gibt's RX Plus? Definier für dich einfach drei Kategorien, die so generisch sind, dass es egal ist. Und dann gehen die besten 30 da oben rein. Dann kommen nochmal 30, dann nochmal 30. Das ist, glaube ich, die einzige Variante, wie du es machen kannst, dass die Felder annähernd homogen sind. Natürlich ist der an Slot 1 geseedete in Division 2 in der Regel besser als der an Slot 30 gelistete in Division 2. Logisch. Mhm. Aber nur so kannst du eigentlich ansatzweise davon ausgehen, dass du ein homogenes Feld hast.
Finde ich, ist ein schlechter, jein. Anders. Ganz kurz, finde ich nicht schlecht. Wenn du einen leistungstechnisch hochwertigen Wettkampf haben willst und die entsprechenden Qualifier-Tests dafür auch genau das vorbereiten im Rahmen des Qualifiers, was du später abrufen wirst, so gesehen, im großen Rahmen. Das heißt, du brauchst einen Test, der Work Capacity-like ist. Du brauchst einen Test, der die Kraftwerte gut abfragt, beispielsweise. Und du brauchst im Rahmen dessen einen Test, der den Skill-Faktor abfragt. Wenn du das gut in einem Setup aufbaust, dann kannst du dir einen, nehmen wir mal du machst diese drei Divisionen auf, die du gerade genannt hast. Nehmen wir sie einfach mal jetzt Alpha, Beta, Gamma, von mir aus, ist egal. Oder Division 1, 2, 3 für die Leute, okay? Dann ist es so, dass du definitiv mit diesem Szenario einen sehr leistungsstarken Wettkampf
oder genau. die Teilnehmenden generieren wirst. Genau, du hast dann die eigentliche Scale-Division nicht mehr vor Ort, logisch. Genau,
jetzt kommt's. Das Problem dessen ist aber, das ist nur meine persönliche Ansicht. Ich glaube, und wir haben es dort vor Ort gesehen, am Ende, als die Battles losgegangen sind bei diesem Wettkampf, man muss vielleicht, die Leute wissen es nicht, aber es gab am Ende halt einen zweitägigen Wettkampf und zum Abschluss gab es in ihrer Vision so eine Art Last Man Standing Battle einfach genau. mit ganz vielen weiteren Tests. Nachdem die Scaled durch waren, hat sich die Halle geleert. Meine Wahrnehmung an diesem Wochenende ist gewesen, dass dieses Event von der Besucheranzahl und von der Stimmung und von der Wahrnehmung dessen teilweise von Scaled gelebt hat, so gesehen. Und viele, die sich das auch angeguckt haben, weil die Scaled-Leute, die das hobbymäßig und freizeitmäßig machen, nennen wir es Breitensport, die bringen sehr viel Publikum meistens mit.
Das glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, das ist eine Scheinkohärenz. Mhm. Denn du hast recht, nachdem die Scaled Battles durch waren, war die Halle deutlich leerer. Da hast du vollkommen recht. Allerdings darfst du nicht außer Acht lassen, als die durch waren, also als die Scaled Battles begonnen hatten, unmittelbar davor die letzten Heats Intermediate und RX oder Elite-Athleten durch, auch die, die gecuttet wurden. Es wurden ja dann jeweils 20 Teams pro Division gecuttet. Dann hängen die Leute logischerweise noch ein bisschen da rum, schwitzen aus, gehen dann aber duschen, machen sich fertig. Und ich glaube, die Zeit, wo dann die gecutteten Elite, Intermediate, auch Scale-Teams aufgebrochen sind, fiel in etwa auf die gleiche Zeit wie die, wo die Scale-Battles vorbei waren. Vielleicht ist man auch noch kurz da geblieben, weil man einfach mal sehen wollte, wie sieht denn dieses Battle-Format überhaupt aus, unabhängig davon, wer da überhaupt auf dem Floor stand. Ich glaube, also ich gebe dir recht, die Halle hat sich geleert, als das Thema durch war. Ich glaube aber es auch, aber nicht nur daran, dass das Scale-Thema durch war und die Scale-Athleten diese Veranstaltung betragen, sondern auch, dass ganz viele gecuttete Elite- und Intermediate-Athleten sich gedacht haben, gut, komm, ich habe jetzt hier auch meine 5 Events in den Beinen. Ich habe jetzt hier gerade gesehen, dass die ersten Battles 1:20 gedauert haben. Ich bleibe jetzt keine 2 Stunden noch hier, sondern fahre lieber die 3/4 Stunde nach Hause und gucke mir die Elite-Battles im Stream an. Und ich glaube, das hat viele dazu bewegt, gegen Ende oder nach den Scale-Battles nach Hause zu gehen.
Definitiv, also das, was wir jetzt natürlich machen, ist reines Guessing. Das ist definitiv. Genau. Wir gehen so Korrelationen durch und das Gefühl, was es war, was man. Ich habe nur das wiedergegeben, was ich beobachtet habe. Also ich habe nur gesehen, dass es am Anfang viele da waren und die gegangen sind. Wer jetzt dort gewesen ist und so weiter, habe ich weder halt einen Ticker gehabt noch sonst irgendwas. Bei dir ist es die Vermutung halt der Scheinkorrelation einfach, die dort sein kann, warum auch immer. Das ist völlig legitim. ich glaube, wir müssen es nicht wissen, weil es ist nicht unser Bier. Ich glaube, Veranstalter müssen halt darüber sich im Klaren sein, müssen was besser erfassen im Endeffekt. Final würde ich sagen, einfach für mich, wenn du das nach dem Schema machst, A, B, C oder 1, 2, 3, also du das machst mit den drei einzelnen Clustern quasi oder mit den einzelnen Divisionen, dann führt das unmittelbar dazu, dass du weniger Leute in den Qualifikationen wirst, was da natürlich auch nochmal eine numerische bzw. eine wirtschaftliche
Klar, auch ein Rolle Geldwert, spielt. Ja.
Da ist die Korrelation halt da. Und ich glaube aber, unabhängig dessen, beides ist legitim, egal wie ich es mache, so oder so oder so. Ich muss mir noch viel mehr dann im Bewusstsein sein, wen will ich eigentlich ansprechen mit diesem Event? Also quasi den klassischen Marketing, sage ich mal, Base-Move machen.
Einfach die Persona, genau.
Wer ist meine Zielgruppe? Wen will ich da vor Ort haben? Und dann ist das etwas, was funktionieren kann. Und in dem Falle mit den drei Divisionen kannst du wahrscheinlich sogar ein Preisgeld für die Intermediates beziehungsweise auch für das Geld oder ABC.
Ja, oder halt die Dritte, genau.
Kannst du was machen, weil du weißt nicht, wo du einklassifiziert wirst. Das ist dann, genau. Weißt du, das ist random. Kannst du wenig Schach spielen bei dem Qualifier, in Anführungsstrichen, sondern du kannst dich verschätzen, fliegst halt raus.
Genau, aber machen wir weiter. Kommen wir zum zweiten Part von diesem Abschnitt, und zwar the standards of the intermediate scale divisions in the finals will be lowered to give everyone a chance to be part of it. Spielt jetzt ein bisschen mehr eher darauf an, was du gesagt hast, nicht das, was ich gesagt habe. Wenn du nämlich diesen 3-Division-Ansatz machst, dann brauchst du die Standards nicht lowern, sondern kannst du sie eigentlich so halten, beziehungsweise musst dann gucken, wie du die entsprechend abstufst für dieses Leistungsniveau. Findest du denn grundsätzlich, du hast ja mich als Intermediate-Athleten betreut und natürlich auch ein Team im Elite-Bereich gehabt, findest du, dass die Workouts im Intermediate-Bereich zu hoch angesetzt waren? Ich würde nämlich sagen, nicht.
Ich glaube, die Tests per se, also ich fand so ein bisschen die Scaling-Abstufungen oder Upscalings oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, ob vom Bot.
Genau, die Verhältnismäßigkeit war manchmal ein bisschen verschoben.
Die Verhältnismäßigkeit war ein bisschen.
Aber in beide Richtungen, in alle Richtungen.
In alle Richtungen, auf jeden Fall, in beide, komplett bilateral gesehen. Was das gezeigt hat, ich bin eigentlich überhaupt nicht böse damit, dass wenn Leute oder ein Großteil des Feldes ins Timecap läuft. Das finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde es nur dann schlimm, wenn niemand mehr das Timecap schafft. Weißt du, was ich meine? Aber jetzt kommt's. Diese Aussage würde eher ausschließlich auf Elite- oder RX-Setups sich beziehen. Weil das würde ja dann ganz klar zeigen, hör mal zu, du gehörst hier nicht rein. Nur weil jemand im Intermediate-Bereich das Timecap knackt und 99% off läuft, heißt das nicht, dass die Person in der Intermediate-Division auch richtig aufgehoben ist, sondern dass sie einfach vielleicht overpowered ist. Wie nennt sich das beim Spiel, beim Gaming, wenn jemand so...
Ja, overpowered.
Overpowered heißt das? Ja, dann habe ich es richtig genannt. Das kann da höchstens irgendwie dafür sein. Aber ein kleines Beispiel, was wir nennen können, ist, du hast in der Scale, hattest du Dumbbell Push-Presses, dann hattest du ein Upscaling auf Handstand-Push-Ups.
Für Intermediate.
Ja, und dann gab es ein Upscaling für Elite auf Facing Strict Handstand-Deficit-Push-Ups.
Ja.
So ganz, ganz
also da war ein ganz großer Hebel. Und gleichzeitig haben aber alle drei Divisions mit dem gleichen Wurm gearbeitet. Also das passt dann irgendwie wieder nicht. Also es gab so ein paar Sachen, finde ich, wo dann irgendwie die Verhältnisse so ein bisschen schwierig waren, finde ich, von der einen Division in die andere. Aber das ist halt, ne, Programming.
Weirdes Ding, das ist ein Programming-Thema definitiv. Ich weiß nicht. Also ich tue mich sehr, sehr schwer mit Programming generell zu werten, weil ich ein anderes Verständnis habe von dem, was für Scaled, was für Intermediate und was für RX, nenne ich das jetzt, gar nicht Elite, einfach stattfinden sollte auf so einem Feld. Nämlich weg vom Scaling, sondern mehr zur Individualisierung der einzelnen Klassen, der Divisionen. Das heißt, du musst andere Programme oder andere Testbatterien schreiben, damit das mehr Sinn macht auf dem Level. Das andere Ding ist, ich glaube, in diesem Falle das Problem mit den Divisionen und den Standards ist halt, wenn du eine Division Elite nennst, dann hängst du dich damit sehr weit aus dem Fenster, weil dann musst du die Testbatterie entsprechend für die Elite auch schreiben. Aber das ist eine andere Diskussion.
Und dann muss die Elite aber auch kommen, weil sonst sieht es halt auch blöd aus.
Genau. Und das ist ja das, was du auch beschrieben hast. Wenn du siehst, du hast immer ein Gefälle. Selbst bei den CrossFit Games auf dem Semifinal-Level hast du ein sehr starkes Gefälle. Du siehst aber halt auch, dass von 40 Teilnehmenden bei den Semifinals die Top 10, 15, die Spots kämpfen, beziehungsweise 1, 2, Platz 3 sind schon relativ safe in so einem Setup, weil es halt überdominante Athleten sind, die später oder Athletinnen, die später in die Top 3, Top 10 bei den CrossFit Games kommen. Die holen sich safe ihren Platz ab und der Rest kämpft halt bis Platz 15 eventuell um die Spots. So. Und dann hast du die anderen 25, die eigentlich ihre Erfahrungen sammeln bei so einem Wettkampf. Und ich weiß nicht, wann das anfing, bin ich ganz ehrlich, dass man all diese Divisionen Elite genannt hat. Finde ich aber Nonsens. Wenn du das
ist halt auch Marketing. Du fühlst dich ja, halt geiler, wenn du in der Elite-Division bist.
Ja, natürlich fühlst du dich geiler, aber kriegst dann halt einen 100-Kilo-Komplex hin, den ich auch aus dem Kalten gezogen hätte. Weißt du, ich meine, so ein Wettkampf als 40-Jähriger, so, ne, der ohne Training da antreten würde, hätte ich auch so einen 100-Kilo-Komplex hingewuppelt irgendwie. Das ist halt absurd, wenn du da kein, weißt du, der Gap, also es soll sich nicht nur über die Kraftwerte definieren, aber es ist halt crazy. Das Ding, und dann hast du diese Divisionen und nur mein letzter Gedanke dazu ist, wenn du das machen willst, so in der Form mit den verschiedenen Divisionen, dann mach eine Elite Division mit einem Invitational-Ansatz, wo du sagst, hey, wir laden 10 Leute ein, 10 Teams, weißt du? Und dann mach 5 später die Battles unter sich aus und du gibst denen halt das Preisgeld, weil es in der Elite stattfindet. So, dann mach aber eine RX-Division, eine Intermediate und eine Scaled-Division noch drunter. So, die sich qualifizieren müssen. Das wäre nur, es ist nur ein random Gedanke.
Um Gottes Willen. Ja, so können wir es machen, ne?
So, das wäre nur ein Beispiel. Aber wenn du das dann machst, und das ist etwas, was ich hatte mit Max Keller auch letztens in dem Podcast, ich habe gesagt, eigentlich muss die Scaled Division auch in Qualifier und in dem Setup auf dem Floor dermaßen skaliert sein, dass es unattraktiv ist, sich da rein sneaken zu wollen für leistungsstärkere Athleten und Athletinnen. Die wird es natürlich immer geben, die schwarzen Schafe. So.
Ja.
Aber hättest du Bock, irgendwo teilzunehmen und Knee-Raises zu machen oder einen 4-Kilo-Madball oder einen 6-Kilo-Madball irgendwo durch die Gegend zu werfen?
Ich nicht, aber ich würde mich auch nicht fürs Geld anmelden.
Eben. Aber das gibt's und die wird es immer geben. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass Leute sich nicht bewusst sind, welches Leistungslevel sie haben, weil dieser Sport so konfus ist und es eben keine klaren Grenzen gibt einfach.
Ja.
Also das ist auch...
Weil es halt keine Klassen gibt, in die du eingerankt wirst. Ne? Wenn du es jetzt in anderen Sportarten siehst, weiß ich nicht, beim Golf, beim Tennis, spielst du 4 Turniere im Jahr, sammelst du über die 4 Turniere Leistungspunkte, je nachdem, wie du abschneidest, und am Ende des Jahres gibt das eine Leistungsklasse für dich. Dann bist du ein LK-6-Spieler. Und im nächsten Jahr machst du wieder 3 Turniere, wirst 3-mal besser und dann bist du ein LK-5-Spieler vielleicht. Das wäre die Variante. Aber das ganze Setup haben wir ja nicht. Aber lass uns mal weitergehen im Text hier.
Ja.
Erste Thema hatte ich ja schon angesprochen. Mhm. Ich meine, das mit den Parkplätzen, da kannst du, glaube ich, nichts machen. Weil das ist ja die Parkinfrastruktur von der Motorworld und da kostet das Parken für einen Tag einfach 14 Euro. Das ist einfach so. Kannst du vielleicht irgendwie versuchen zu verhandeln, aber die werden da sich wahrscheinlich nicht drauf einlassen. Das ist einfach so. Wir hatten es ja eben angesprochen. Du sagst, die 25 Euro für einen Tag sind für dich fein. Ich würde aber dagegen halten und sagen, du kannst so eine Veranstaltung auch in einer anderen Halle, in einer anderen Umgebung machen, wo du dann trotzdem günstiger unterwegs bist. Es muss nicht eine Hochglanzhalle sein, die den Preis hat. 25 Euro an sich kann man verargumentieren für den ganzen Tag Unterhaltung oder Entertainment. Aber ich glaube, man könnte das Ganze auch umsetzen, dass man 8 Euro pro Ticket bezahlt für einen Tag. Wenn man eine andere Location nimmt, das Ganze nicht so super hochglanzmäßig da aufzieht und so weiter.
Location macht viel aus. Das ist meine Erfahrung als Director der DM. Auf jeden Fall. Von 3 Jahren aus Erfahrung heraus. Und ich glaube, dass eine Location sehr viel ausmacht zum Thema, wie professionell kommt das Ganze daher, genauso wie der Stream auch dazu beiträgt, ob eine Veranstaltung einfach professioneller aussieht oder nicht. Wenn du dir aber gefühlt jede andere Veranstaltungshalle angucken kannst, die eventuell günstiger ist oder halt irgendwie ein Sportsetup hat oder sowas, glaube ich, macht das nichts aus. Also ich glaube, für Athleten und Athletinnen ist es egal. Das Einzige, was wichtig ist, ist...
Glaubst du nicht, dass man es nicht in einer großen Multifunktionssporthalle auch hingekriegt hätte?
Voll. Das Problem bei Multifunktionssporthallen ist aber ein anderes, das ist der Boden. Das ist ein Riesenproblem, David. Das kann ich dir sagen. Glaub mir. Das ist richtig Shit, Alter. Wenn du da halt so einen Springboden hast. Es gibt aber auch Sportler, die haben halt einfach einen ganz normalen Klassikboden. Also kannst du halt auch Sport machen. Das geht auch.
Genau. Ich glaube, man kann da auf andere Infrastrukturen zurückgreifen. Sporthallen und Co.
Ja, kann man. Kann man.
Das genau, ist kein aber der zweite Teil ist, finde ich, auch nochmal relevant. Nämlich, dass besides that, we will make sure that more activities for spectators besides watching the competition. Und zwar glaube ich nämlich, dass das ein super Hebel ist, den man da ziehen kann. Und da kann man sich, glaube ich, auch sehr gut an anderen Sportarten orientieren. Zum Beispiel wenn man mal zu einem ELF-Footballspieltag in Deutschland geht, da ist immer ein Riesen-Event vorher. Die Leute treffen sich vorher, natürlich ist das abgeguckt von der NFL in den USA zum Tailgating, da ist vorher Biergarten, da kannst du irgendwie so eine Challenge machen, wo du mit dem Football hin und her wirfst, da kannst du dies machen, da kannst du das machen. Ich erinnere mich noch zurück, als 2018 die Regionals in Berlin waren. Da hatte Nike auch vor Ort so ein Nike Open Gym organisiert, wo man hingehen konnte. Das war total cool, finde ich. Und sowas. Im Zweifel auch, mach den klassischen Weg und bestell eine Hüpfburg für Kinder, die mit da sind und weiß ich nicht was. Halt so ein Kram. Das da kriegt dann zwar so ein bisschen, sag ich mal, einen kleinen Rummelcharakter, aber am Ende des Tages hast du, glaube ich, die Leute sind noch mal ein bisschen anders entertained, wenn sie da sind vor Ort.
Auf jeden Fall. Also vielleicht brauchst du halt irgendwie so einen Pukey the Clown vor Ort, der die Kinder ein bisschen animiert und so weiter. Und Dosenwerfen sollte auch noch angeboten werden. Als Joke, ich weiß, was du meinst. Also du versuchst natürlich eine Attraktivität außerhalb des Wettkampfgeschehens zu schaffen, weil jeder Zuschauer und jede Zuschauerin, die dort vor Ort ist, guckt ja nicht 8 Stunden lang auf den Floor und guckt sich hier das einzelne Team. Sehr oft spannt sich da der Bogen. Das ist ein bisschen das Problem. Du hast Zuschauer und Zuschauerinnen dort vor Ort. Was wir nicht erfassen, das kann halt nur ein Veranstalter. Er kann gucken halt, wie viele Tickets habe ich jetzt verkauft, so gesehen. Das heißt, es waren entweder wirklich Zuschauende dabei oder es waren Begleitende dabei. Muss man ein bisschen differenzieren, glaube ich. Ne? Jedes Team bringt in der Regel, wenn ich jetzt mal überlege, wie jetzt Fulda, CrossFit Factory Fulda von Tobi und Sarah. Und die bringen ja immer sehr viele Menschen auch mit ans Event. Oder eine andere Box oder Hahn jetzt. Ne, mit Marie. Und die zahlen ja alle Eintritt. So. Die Frage ist, was ich mich immer frage, ist, wie viele von den Zuschauenden, die draußen stehen, sind, und das müsste man mal immer auswerten und versuchen, so ein bisschen Erfahrungswerte zu sammeln, sind Athleten und Athletinnen, die tatsächlich einen Heat später, vorher, nachher auch auf dem Floor stehen? Oder wie viele Zuschauende sind da wirklich auf dem Floor? Das kannst du relativ schnell auseinanderklammern, wenn du dir die Ticketverkäufe anguckst, weil du weißt ja, wie viel Athleten und Athletinnen sind permanent dort vor Ort und wie viele sind wirklich halt auf der Zuschauer-Spectator-Ebene so gesehen. Das ist ein bisschen tricky.
Aber das kriegen auch andere Veranstaltungen auch hin. Also ich war jetzt dieses Jahr nicht auf dem German Throwdown, aber letztes Jahr, als ich da war, war da viel los gefühlt, was so Zuschauer anging. Da war aber auch daneben gefühlt wie so eine halbe ich nenne es jetzt mal CrossFit FIBO aufgebaut. Jede Marke, die was auf sich hielt aus Deutschland, war da irgendwie gefühlt vor Ort und so weiter. Da war noch ein bisschen was. Natürlich war da auch noch das CrossFit Affiliate Gathering gegenüber und so weiter. Da waren halt so ein paar Sachen. Wie gesagt, ich kann es nicht bewerten, wie es dieses Jahr war, aber da muss ich sagen, da hatte ich dann schon das Gefühl, dass da auch Leute waren, die wirklich zum Zuschauen nur da waren.
Ich kann dir sagen, ich war ja beim German Throwdown dort vor Ort. Das Problem ist, der German Throwdown hat dieses Jahr nicht im November stattgefunden, sondern im Oktober. Anfang Oktober, genau. Das war 5.6. glaube ich, war das oder so. Jetzt kommt das nächste Ding. Also die Tickets waren nicht ausverkauft beim German Throwdown.
Genau, und zwar auch zeitgleich mit dem
Lowlands. Swiss Throwdown war auch in der Schweiz.
Lowlands war, glaube ich, eine Woche vorher oder 2 Wochen vorher.
All das in Summe spielt eine unglaublich große Rolle.
Ja, total.
Der German Throwdown war nicht so gut besucht wie zuvor. Die Vendor-Stände, jetzt ganz kurz. Es geht nicht nur darum, dass man sagt, okay, da waren weniger Zuschauende vor Ort. Das heißt, es wurden weniger Tickets verkauft und die waren noch nicht ausverkauft. Das war kein ausverkauftes Event. Dann zeitgleich, wenn du einen Blick dafür hast, guckst du rein und sagst, hier ist nur die Hälfte an Zuschauern und Zuschauerinnen, aber auch viel weniger Vendor-Stände sind dort vor Ort. Also das ist ja etwas, was du übereinander legen kannst. Wenn ich unglaublich viele Tickets verkaufe, dann kann ich sagen, hey, guck mal, ich weiß aber, was heißt ich weiß, ich habe es auch nur gehört, das ist jetzt von Leuten, die dort waren, einige von den Vendor-Leuten, die dort vor Ort aktiv waren, fanden es nicht gut, dass denen nicht klar kommuniziert wurde vom Veranstalter, jetzt nur German Throwdown, nicht Double Trouble, dass das Event nicht ausverkauft sei im Vorfeld. Was die Jahre zuvor kommuniziert wurde, weil damit stellst du dich ja als Vendor auch anders darauf ein.
Ja, klar.
Und das ist nicht passiert. Das heißt, es ist eine unerwartete Situation gewesen. Man ist davon ausgegangen, dass es voll sein wird. Es war nicht voll und es war schlechter besucht als sonst. So. Ich glaube nicht, dass das aufs Start- und Teilnehmerfeld irgendeinen Einfluss hat. Weil egal, was passiert, da sind immer Leute irgendwo in irgendeiner Ecke, die sich irgendwo anmelden, registrieren, Qualifier nutzen und sagen, hey, ich sneak mich da rein, beispielsweise. Und beim German Throwdown hattest du auch nochmal eine wesentlich größere, wenn nicht sogar, ich glaube, um ein Drittel größere Anteilquote an Deutsch, aus dem deutschen Raum antretende Athleten, was du sonst vorher nicht hattest. Vorher waren ja viel mehr internationale Top-Athletinnen oder in Summe AthletInnen da. Und das war dieses Jahr halt nicht. Vielleicht aber aufgrund dessen, dass es so viele andere Veranstaltungen gegeben hat im regionalen Bereich.
Okay.
Ich weiß nicht, in welche Richtung das die Zukunft gehen wird. Aber definitiv spielt es eine Rolle, wenn du sagst, du willst außerhalb des Wettkampfgeschehens eine Attraktivität schaffen. Aber ich glaube, das schafft keiner. Weil es zu viel Vorbereitung und zu viel Ressourcen kostet, um das zu organisieren. Das glaube ich.
Okay.
Das ist nur meine Erfahrung.
Alles klar. Dann kommen wir mal zum dritten Abschnitt.
Ja.
Und zwar, das ist der Abschnitt, wo ich am wenigsten zu sagen kann, irgendwie. Aber du natürlich über deine Orga-Rolle bei der DM. Und zwar Volunteers. They are the base of every competition and so everything should start with them. Da habe ich nur eine Meinung, aber keine Erfahrung. Ja. Meine Meinung ist, wenn du dein ganzes Wochenende schackerst, solltest du nicht noch draufzahlen müssen.
Dafür muss das Event aber auch ordentlich Kohle abwerfen, Alter. Das sag ich dir. Leider ist das so. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, jetzt unabhängig, ohne Stock vor die Beine oder Wortklauberei. Lokale Veranstaltungen leben ja davon, dass du unglaublich viele Menschen hast, die daran partizipieren. Und dementsprechend kann ein Fußballspiel oder eine Leichtathletikveranstaltung lokal, weißt du, was ich meine? Unglaublich viele Menschen aus dem Vereinsleben mit reinziehen.
Natürlich.
Aber das hast du halt nicht bei unserer Sportart. Das hast du nicht beim Functional Fitness. Weil ja so viele von außen immer kommen. Das ist ja das Problem.
Ja, und weil wir nicht in Vereinen organisiert sind. Ne?
Genau.
Also,
genau.
Wenn du in einem Verein organisiert bist, wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, wo wir früher, als ich noch früher Football gespielt habe, da war es so, die Jugend. Spieler und Mannschaften haben, wenn so ein Spieltag war, in der Regel morgens den Platz aufgebaut und alles fertig gemacht. Dann haben die gespielt, danach haben die Senioren gespielt und die Senioren haben abends abgebaut, nach dem Spiel. Ist das auf verschiedene Schultern verteilt gewesen? Und ich sag mal, die Kasse, den Grillstand und weiß ich nicht was, das haben Mütter, Väter von Spielern gemacht, andere angebunden an den Verein und so weiter. Also das sind Leute aus der Blase, die da organisiert hat. Ich glaube auch, dass das jetzt beim Double Trouble ähnlich war, dass dort viele Volunteers und so weiter aus der Blase rein Gym gekommen sind. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, einfach, weil wir nicht dieses Vereinsgefühl und dieses Vereinsgefüge haben, wo man, und auch das ist ja in vielen Vereinen, sag ich mal, sogar Pflicht. Das kenne ich von einem Arbeitskollegen von mir zum Beispiel, der sehr begeistert Tennis spielt und der sagt, bei denen im Tennisverein ist es so, du hast, nagel mich nicht drauf fest, aber du hast, glaube ich, 10 oder 12 Stunden Arbeit im Jahr, die du ableisten musst. Und die machen das in der Regel so, im Frühjahr, wenn der Platz frisch gemacht werden muss für die Saison, arbeiten die 2 Tage am Wochenende 3 Stunden, hängen die Netze neu auf, rollen den Platz, stellen eine neue Bank hin, da wird da mal Hecke geschnitten und so weiter. Und das Gleiche machen die im Herbst auch nochmal. Und so ist halt, funktioniert halt Vereinsleben. Du hast da gewisse Verpflichtungen und so weiter, die du natürlich auch unentgeltlich machst. Wenn wir diese Struktur mehr hätten bei solchen Veranstaltungen, dann ist das auch klar. Wenn diese Veranstaltung aber, und so ist einfach der Sport organisiert, mehr eine Kunden- und Dienstleisterbeziehung haben, dann denken sich natürlich auch die Leute, gut, ich zahle hier schon Summe X im Monat, damit ich hier zum Sport gehen kann. Warum soll ich mich jetzt am Wochenende 2x6 Stunden dahinstellen und nichts dafür bekommen?
Du siehst, das Ding ist, es gibt Leute, die machen das immer. Ich glaube, dass die Gefahr ist einfach, oder was heißt, ich glaube, wenn man sieht es ja, die Gefahr ist ja, dass umso mehr Veranstaltungen es gibt, die sich halt hervorheben wollen, du brauchst ja mehr Leute. Das, was sehr interessant ist, und das, was du gerade eben genannt hast, der Unterschied zu einem eigentlich vereinsorientierten Sportwelt, Leben, Sportart, ist ja dieses Vereinswesen, was die Leute zusammenführt. Du lernst von klein auf, wie du dich zu verhalten hast, was du machen musst und so weiter. Der Link, der Kommentar, den ich gerade eingeblendet habe, halt, dass CrossFit-Boxen als Ich-AGs wahrgenommen werden, außerhalb der Bubble, Communities auch nicht über die eigenen vier Wände hinausgehen. Das ist ja auch ein maßgeblicher, sage ich mal, Faktor dafür, warum sich das nicht so gut entwickelt. Sondern du hast immer wieder diese ausgewählten Leute in ein paar Boxen, in ein paar Gyms, die kommen wollen. Ich habe zum Beispiel gehört, dass an dem Wochenende, kurzer Cut, der Double Trouble hat einige Tage vor diesem Wettkampf aufgerufen, hey, uns fehlen Volunteers, wir brauchen Judges auf dem Floor. Ist ja auch schon mal ein Signal. So, weißt du, wenn du voll bist und genug Leute hast, brauchst du nicht aufrufen. Klar sind mehr immer besser, aber das ist ein Signal.
Ja, und du überlegst dir das natürlich auch, ne, weil das ja auch, das in deinem Social-Media-Kanal nochmal zu spielen, ist ja ein Stück weit auch ein Eingeständnis davon, dass es halt nicht passt.
Ja.
Sonst würdest du es halt nicht machen.
Und das ist kein Verschulden des Double Trouble, so gesehen. Ne? Wer weiß, also ich bin ehrlich, ich folge dem Account jetzt auch nicht 24/7 jeden Tag und seitdem der ganze Jahr läuft und wann sie angefangen haben mit Volunteers und so weiter. Ich weiß zum Beispiel, dass bei der DM in Düsseldorf, der letzten 2024 jetzt in diesem Jahr, quasi gefühlt 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn aufgerufen wurde, offiziell über Kanäle und so weiter, hey, Volunteers, wir brauchen euch. So funktioniert das Spiel aber leider nicht. Denn du musst viel, viel früher schon rangehen. Du musst kein Event, außer die CrossFit-Semifinals, wenn sie irgendwo stattfinden, sind so attraktiv, dass alle Judges oder wer auch immer da draußen umläuft, Bock hat, da hinzugehen und sich das schon mal im Kalender vormerken und sich dort aktiv registrieren. Selbst ein German Throwdown muss halt, der German Throwdown hat schon so viele Jahre auf dem Buckel, dass er eine sehr, sehr lange Liste hat, einfach, die er einfach abklappern kann. Das ist immer gut, wenn du sowas hast. Du hast einen Pool, der sehr groß ist und dann findest du in der Regel auch immer eine große Zahl. Ich weiß, bei der DM, die Jahre auch zuvor, wie viel Jule zum Beispiel proaktiv alle Leute abgeklappert hat per Telefonanruf. Da reicht nicht eine E-Mail oder ein Story-Post oder was weiß ich. Ey Leute, dann und dann ist das Event, wir brauchen jetzt so, ne? Es sei denn, du bist so ein unglaublich attraktives Event, dass du halt so einen unglaublich positiven Vibe spreadest, so, und Bock hast. Weiß ich nicht, Fitness-Bundesliga Mühlhausen. Ne, die Leute kommen dahin, kriegen ein Zimmer gestellt und so weiter. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie die Reisekosten An- und Abfahrt übernommen kriegen. Das weiß ich nicht, will ich nicht lügen. Ich glaube, ja, ich weiß es nicht. Ist aber jetzt auch zentral. Mühlhausen ist der Mittelpunkt Deutschlands, zentral gelegen in Thüringen. Die Anfahrt ist, glaube ich, schon überall ja gleich gefühlt. So, ne? Und du kriegst das relativ dann gut gehandelt irgendwie. Und in dem Falle, also es braucht 2 Dinge für so eine Veranstaltung. Fokus auf den Breitensport, auf die Leute, die Bock haben, Reisen aufzunehmen, die Bock auf den Sport haben, einfach auf die Aktivität, auf das Event, auf das, was drumherum stattfindet. Und du brauchst die Volunteers an Bord. Denn ohne diese 2 stirbt der Sport komplett und die Veranstaltung. Und aber es ist nur mein Resümee dessen. Ich finde es cool, dass sie gesagt haben, hey, sie wollen sich mehr für die Dings. Ich will nur wissen halt, wie sie das hinkriegen wollen, weil du brauchst halt 100 Volunteers für so ein Event am Wochenende ungefähr. Wenn du 10 Heats hast, brauchst du anders. Wenn du 10 Lanes hast, brauchst du mindestens, sagen wir mal, Pi mal Daumen, 30 Judges, Technical Officials, nenn es wie du willst. Du brauchst 3 Schichten. Quasi dafür, damit es gut läuft, damit alle erholt sind. du bräuchtest eigentlich, und das ist aber seit Jahren schon mein Ansatz, dass ich sage, du brauchst zwei Head Judges auf dem Floor. Jeweils fünf, einer guckt sich auf fünf, einer die anderen fünf an, permanent. Und da brauchst du ja auch mindestens sechs Heads. Das heißt, du brauchst sechs sehr erfahrene Judges plus 10, plus 30. Also du brauchst 36, 40 Leute. Und du brauchst ein Backup. Leute werden krank, Leute, passiert was. Jetzt Herbstzeit, wir haben Corona, keine Ahnung. Leute werden kurzfristig krank. Die werden an dem Wochenende krank. Weißt du so? Tausende.
Einer bricht sich einen Fuß, weil dem eine Dumbbell auf den Fuß fällt oder ein Zeh oder was das war.
Haben wir jetzt gehört? Wie das gewesen ist, weiß ich gar nicht, aber da soll halt einem, ja, passiert Unfall, ne? Das ist einfach eine Kurzhandlung.
Ja, da, also, und da kann man auch den, also, da kann man dem Veranstalter keinen Vorwurf machen, da kann man höchstens dem Athleten Vorwurf machen, weil wer von Overhead Dumbbells fallen lässt, ist ein Idiot, sorry.
Ja, bist du einfach ein fucking Idiot, genau. Also, das muss man auch sagen, ne? Es ist halt unmöglich. Also, andererseits aber auch, ich weiß nicht.
Da kann man auch nicht sagen, ich wusste nicht, dass das passieren kann. Wenn ich zwei Dumbbells aus 1,70 fallen lässt, die fliegen chaotisch durch die Gegend, da kannst du nur froh sein, dass du dir nicht selber den Zeh gebrochen hast.
Ey, das ist das Ding. Ich weiß aber auch nicht, guck mal, das ist halt auch so ein Ding, wenn ich überlege, wie weit und wie amateurhaft ist dieser ganze Sport, dass du theoretisch gesehen eigentlich jedes Mal am Anfang zum Briefing zu irgendwas den Leuten ganz klar sagen musst, ey Leute, ihr dürft die Dumbbell nicht von oben runterwerfen. Oder was? Weißt du, was ich meine? Ey, Equipmentverschleiß an diesem Wochenende. Du hattest halt diese Gewichte und da waren diese 5-Kilo-Plates außen an den Langhanteln und dann wurden die permanent nach jeder zweiten Wiederholung gedroppt. So. Und die waren auch schon nicht mehr rund. Die waren ja, sahen ja aus wie so eine 8 beim Fahrrad, Alter. Weißt du so, wenn du gegenfährst, so in der
Felge. Aber da würde ich sagen, das ist ein Programming-Ding. Du darfst einfach nichts programmieren, dass du 5er-Plates nehmen musst. Meiner Meinung nach.
Kannst du bei Skate nicht anders teilweise machen.
Ja, aber
brauchst andere Movements, andere Barbel-Movements, sagen wir es mal so.
Ja. Ne? Ja, genau.
Du, bin ich voll bei. Also eigentlich, wenn du sagst, hey, ich habe hier Scaled, dann gibt's keine Snatches. Weißt du so? Oder Overhead Squats. So, oder Squat Snatches. Also, das ist eine Movements, die gehören da nicht rein. Einfach in diese Division.
Genau. So. Und dann hast du auch wieder den Issue nicht, dass du halt 5er-Plates droppen musst.
Genau. Dann jetzt vielleicht Cleans, dann hast du schon bei 35 Kilo bei den Frauen. Dann hast du 45, 50 Kilo bei den Männern. Und das geht dann halt wieder in der Division dann wieder schon halt, wenn es um die Movements geht. Bin ich voll bei. Jo, oh, das war so eine lange Folge, Alter.
Ja, wir haben uns ein bisschen verquatscht heute.
Ja, aber es ist halt viele Gedanken ausgetauscht. Wir haben 4 Zuschauende, sehe ich die ganze Zeit. Ich kann leider nicht sehen, wer es ist. Ich würde mich immer freuen, wenn die sagen, hallo, ich bin's, herzlich willkommen, cool, dass ihr das macht oder so. Oder nicht. Können auch sagen, dass wir doof sind. Bin ich auch mit fein. Aktion ist Interaktion. Das nennt sich Engagement. Genau. YouTube ist es egal, was wir sagen und was ihr uns schreibt. Hauptsache, ihr interagiert mit uns.
Genau. Okay.
Märchen. Ja.
Machen wir Sack zu.
Yep.
Wir machen Sack zu. Vielen Dank für die Folge heute. Wir sind heute auch mal ein bisschen aneinander geraten.
Ganz gut. Ja,
im
klar.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist auch gut so.
Ganz wichtig. Zwei Dinge muss ich einmal mal ganz kurz hier kundtun. Erstens, wir haben ein Wolves Athletes Camp. Wenn diese Folge am Freitag
raus. Die Folge rauskommt noch 2 Wochen.
Genau, Folge kommt am Freitag raus, jetzt offiziell. Also sie wird jetzt schon, sie war jetzt live, danach arbeite ich sie auf, dann kommt sie am Freitag raus. In 2 Wochen haben wir ein Wolves Athletes Camp bei uns hier bei Wolves Athletics in Braunschweig. Das ist für alle zugänglich, so, ne? Das heißt, es ist ein Erfassungszustand, der Leistungswert und so weiter. Ziemlich cooles Ding in der Community. Haben wir ein Fitness, wir haben eine Competition bei uns auch, da kann ich auch gleich Werbung für machen, nämlich im Dezember, Anfang Dezember, guckt auf unserem Instagram-Channel nach, aktuell noch Wolves CrossFit, und da bewerben wir das Ganze. Er nennt sich bei uns Winter is Coming, und es ist ein Wettkampf für alle Teilnehmende. Das Ganze ist so aufgebaut für die Externen, die Interesse haben. Es findet am Samstag statt, an einem Tag, und zwar jedes Team Pairs of Two, entweder Male-Male, Female-Female oder Male-Female. Es ist egal, wie die Teams zusammengestaltet sind. Alle starten in einer Division. Und wir machen ein Medley-Format raus. Das bedeutet, es geht eine Stunde und wir testen wir testen 3 Tests ab innerhalb von einer Stunde. Komplett am Stück. Gedanke ist der, man macht sich einmal warm, zieht das durch, ist da, danach grillen wir gemeinsam, haben Spaß.
Grillen ist der beste Teil, muss ich sagen.
Ja. Aber du bist nicht da, Digi. Du bist so der Grillmeister.
Ich kann leider nicht.
Ja, ist völlig in Ordnung. Verzeih ich dir dieses Mal.
Genau.
Dankeschön.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Heute ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen hitziger, ein bisschen diskutiert, ein bisschen Meinung zum Wochenende, zum Wettkampf dagelassen. Wie gesagt, das ist mir an der Stelle nochmal ganz wichtig. Ja, wir haben jetzt gerade eben ein bisschen auf negative Sachen hingewiesen und so weiter. Grundsätzlich war es eine coole Veranstaltung. Ich habe Spaß gehabt. Es war ein tolles Wochenende. Man soll nicht immer nur irgendwie drauf eintreten. Wie gesagt, ich finde, berechtigte Kritik ist immer angebracht, unberechtigte nicht. Ja, an der Stelle bleibt mir nichts anderes übrig, als wenn ihr bis hierhin gehört habt, seid ihr jemand ganz Besonderes, sage ich mal. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zusehen, auch die Leute, die im Livestream-Chat waren. Ja, an der Stelle folgt Lazar oder mir da @david.gerhards bei Instagram. Großartigen anderen Quatsch und andere Sachen, die man so von uns sehen und machen kann. Folgt noch Wolves CrossFit, Wolves Athletes bei Instagram. Genau, und dann hören wir uns spätestens Ende November wieder, Lazar. Das heißt, die nächste Folge kommt dann spätestens Ende November. Da freue ich mich sehr drauf. Mal sehen, was uns bis dahin wieder einfällt. Mal sehen, ob bis dahin CrossFit sich irgendwann mal zu den Fauxpas bei den CrossFit Games äußert oder immer noch nicht. All das werden wir dann zu gegebenem Zeitpunkt sehen und hören. Wenn ihr das hier bei YouTube später noch guckt, haut trotzdem bitte noch einen Kommentar unten drunter und ein Like. Wie gesagt, Lazar hat es eben schon mal gesagt, Engagement ist alles. Und dann, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für deine Zeit, Lazar. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Vielen Dank. Und hier kommt das Outro. Bis denne.